Ich möchte euch auch eine Frage stellen heute Morgen. Wem es so geht oder wer das bejahen kann, der soll doch die Hand aufheben. Wer von euch wird gern ermahnt? Wer von euch geniesst es, wenn jemand kommt und sagt, hey, schau mal da in deinem Leben, da läuft doch etwas falsch. Willst du nicht deinen Fokus korrigieren? Wer von euch hat das gern? Ja. Ich habe gedacht, vielleicht jemand zumindest streckt auf, aber ich strecke selber auch nicht auf. Weil es ist ja so, niemand von uns hat das wirklich gern, oder? Ich möchte euch im Vers zeigen. Steht in Sprüche 12, Vers 1. Wer dazu lernen will, lässt sich gerne belehren. Und jetzt kommt der Hammer. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, muss man Song immer wieder geben. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Ich lasse das kurz setzen. Wisst ihr, ich liebe die Sprüche der Bibel. Aus dem Grund, sie sind oft so direkt, sie sind so hart. Das ist jetzt Hoffnung für alle. Ich habe natürlich bewusst die Übersetzung gewählt, die ein bisschen konkret oder wo es ein bisschen provokativ ist. Aber vom Sinn her trifft es auch von den anderen Übersetzungen her. Und das liebe ich an den Sprüchen, die einfach so entlarvend sind und so direkt. Und irgendwo stimmt es ja auch. Ich meine, wo wären wir alle, wenn wir uns nichts hätten sagen lassen in unserem Leben? Wenn es nicht Leute gegeben hätte, die uns ermahnt hätten, so unangenehm, dass es war, so gut ist es für unsere Entwicklung gewesen. Und ich glaube, niemand von uns hat gerne Leute in seinem Umfeld, die sich nichts sagen lassen. Über Jahre hinweg. Das sind so unangenehme Zeitgenossen, weil sie das Gefühl haben, sie alleine wissen, wie das Leben funktioniert. Und von dem her sehen wir, ja, es stimmt eigentlich schon. Wer es hasst, auf Fehler angewiesen zu werden, mit anderen Worten, das auch nicht annimmt, der ist dumm. Es geht heute so ein bisschen um die Frage, die ich am Hans am Schluss noch gestellt habe. Wie geht es dir eigentlich geistlich? Wie geht es dir geistlich? Wie geht es dir in deinem Glaubensleben? Am letzten Sonntag in der Pensionierungspredigt vom Ueli ist der Peter Schneeberger auf diesen Vers eingegangen, aus 2. Korinther 13, Vers 11. Und das ist ja der letzte Vers von dem 2. Korintherbrief und er leitet die letzte Kapitel und er leitet dort so einen letzten Abschnitt ein, wo nochmal so die wichtigsten Ermahnungen und seine Grüße, was ihm wichtig ist für Korinther. Wir lesen doch den gerade mal schnell miteinander. Ich glaube, ja, ich habe ihn auch eingeblendet da. 2. Korinther 13, Vers 11. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Jetzt hat vor einer Woche der Peter, als er die Verse vorgelesen hat, er bis und mit 13 gelesen, hat er gesagt, eigentlich werde er nur über den ersten Teil reden von diesen paar Aufforderungen, die wir haben. Freut euch. Und ich mache es heute nicht viel anders als er. Ich werde nur über den Teil reden. Über die nächste Aufforderung, wo auch im 1. Thessaloniker 5,11, genau, wo der Michael schon zitiert hat vom Internet, wo dort auch drin vorkommt. Hey, lasst euch zurechtbringen. Lasst euch mahnen. Jetzt ist es so, dass der Paulus den Brief zwar an Korinther schreibt, aber genau genommen könnte man diese Aussage 1:1 übernehmen im Brief an die Altstädter, im Brief an die Rintaler oder an die Zürcher, gell? Es ist eine Ermahnung, eine Ermutigung, eine Aufforderung, die für jeden Christ gilt. Und darum die Frage, wie geht es dir eigentlich geistlich? Ich glaube, für die meisten von uns hat die Frage, wie geht es dir eigentlich geistlich, einen ermahnenden Touch. Die Frage fordert uns heraus, wenn das uns jemand fragt, im Persönlichen und dann erst noch auf der Bühne, man fühlt sich vielleicht irgendwo ertappt. Das macht etwas mit uns. Man könnte irgendwo das Gesicht verlieren. Soll ich dieser Person jetzt wirklich ganz ehrlich antworten, wie es mir geht? Ich glaube, es hat mehrere Gründe, warum die Frage unangenehm ist, wenn man es hört. Ich weiss nicht, ob ihr euch mit dem schon auseinandergesetzt habt, als ich vor ein paar Wochen ein neues Stamm-News rausgelassen habe. Dort habe ich am Anfang auch die Frage gestellt, wie geht es euch eigentlich geistlich? Ich glaube, ein Grund, Glauben ist in der Schweiz, in der westlichen Welt, Privatsache. Über den Glauben redet man nicht. Das lebt man vielleicht, wenn es gut kommt, aber darüber reden, also es geht mir jetzt schon gerade ein bisschen gar nicht. Wir Schweizer haben unser Gärtchen mit einem Haken abgetrennt und da kommt man nicht drin rein. Und wenn einer fragt, wie geht es dir geistlich, dann trampelt er Vollgas in mein schönes Blumenbeet rein, oder? Das ist so ein bisschen unser Empfinden als Schweizer. Ich glaube aber nicht, dass es ein gutes Empfinden ist. Ich glaube nicht, dass christlicher Glaube eine Privatsache sein sollte. Ein zweiter Punkt, warum es uns unangenehm ist, wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Viele Christen definieren sich darüber, wie viel Bibel das sie gelesen haben, wie viel das sie gebetet haben, wie viele Gemeindeanlässe das sie besuchen. Das ist etwas, das irgendwo auch traditionell gewachsen ist, aber ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, es ist falsch, dass wir uns über die Leistung definieren, wie viel haben wir für Gott gemacht. Ich will nicht mit dem sagen, es ist schlecht, viel Bibel zu lesen und viel zu beten. Im Gegenteil, macht das, es ist super. Aber unser geistliches Wohlergehen definiert sich nicht über die Leistung. Aber ich glaube, das ist genau das, was bei uns ein bisschen ein unangenehmes Bauchgefühl auslöst, wenn jemand fragt, Kevin, wie geht es dir geistlich? Oh, wie viel Mal habe ich Bibel gelesen in letzter Zeit? Ich glaube, das ist eine Auswirkung, die nicht passieren sollte bei dieser Frage. Es kann aber einen Einfluss haben. Und das Dritte ist, ich glaube, viele Christen leben ihren Glauben irgendwo auf Sparflammen. Und wenn sie das gefragt werden, dann merken sie genau, wenn ich jetzt ehrlich Antwort geben würde, dann bröckelt etwas von meiner Fassade. Ich bin zwar jeden Sonntag im Gottesdienst, ich arbeite vielleicht irgendwo mit, aber mein persönliches Glaubensleben existiert irgendwie gar nicht. Und ich glaube, das ist einer von diesen Punkten, wo es wertvoll ist, nachher wirklich anzuschauen. Ja, warum denn nicht? Warum lebt der Glaube unter der Woche nicht? Jetzt ist ja so, Glauben ist per se etwas Wachstümliches. Ich werde das da mal versuchen zu illustrieren anhand von dieser Matrix. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir immer wieder Anforderungen, Herausforderungen, wie sich Gott vorstellt, dass Christsein aussehen sollte, wie wir leben sollten. Und wenn wir ehrlich sind, dann bewegen sich die Anforderungen irgendwo da oben. Es sind sehr hohe Anforderungen. Und wenn wir ehrlich sind, dann merken wir können das selber nicht leisten. Das ist die grosse Herausforderung. Als Christen bewegen wir uns ja meistens irgendwo da unten. Sagen, das ist so das Level, das ein Mensch erreichen kann, im moralisch gut leben. Ich gehe jetzt nicht auf den Unterschied ein. Als Christen sind wir gerechtfertigt. Vor Gott sehen wir so aus. Es geht mir aber darum, wie empfinden wir es, wie leben wir es im Alltag. Und wenn wir da die Sollkriterien der Bibel anschauen, und unser Leben anschauen, dann bewegen wir uns irgendwo da unten. Aber wir werden aufgefordert, hey, wenn du da dich bewegst, im Heute und Jetzt, das soll das Ziel sein. Dort an, wenn wir uns bewegen. Ich glaube, wir werden es in diesem Leben auf dieser Welt nie erreichen, dass wir uns wirklich dauerhaft oben bewegen. Es gibt vielleicht Minuten oder Sekunden, vielleicht auch mal einen Tag in unserem Leben, wo wir sagen, hey, so genial gewesen. Aber im Großen und Ganzen bewegen wir uns dort an? Ist das Ziel richtig? Und haben vor Augen, irgendwann in der Ewigkeit bei Gott zu sein und dort dürfen zu leben? Aber im Grundsatz ist unser Leben ein Fokus, der auf das ausgerichtet ist und wir wollen uns dort an bewegen. Ich bin dankbar, dass es beim Hansen so gut rausgekommen bei dem, was er gesagt hat, dass er nach wie vor auf dem Weg ist, mit dem Fokus, mit dieser Ausrichtung dort an. Jetzt gibt es auf dem Weg in dieser Ausrichtung vom Christsein ein paar Stolpersteine. Und drei von denen möchte ich beim Namen nennen. Ich glaube, der eine Stolperstein, das sind blinde Flecken. Wo wir, wenn wir einfach für uns alleine unterwegs sind, das Gefühl haben, eigentlich bin ich schon recht weit. Eigentlich bin ich gut unterwegs. Und wir merken unsere blinden Flecken nicht. Darum heisst es ja blinde Flecken, weil die sehen wir nicht. Wo wir nicht merken, wie wir Leute verletzen mit unserem Umgang. Wo wir nicht merken, wie wir gierig sind. Wo uns gar nicht bewusst wird, wie falsch unsere Blicke den Frauen gegenüber sind. Wie falsch wir über andere Leute hintenrum reden. Ein zweiter Stolperstein, glaube ich, ist der, dass der Mensch einfach gern geniesst. Der Mensch will sich nicht anstrengen. Wenn es einfacher geht, warum sich dann nach mehr ausstrecken? Ich habe ja ein Level erreicht, das gut ist. Ich bin ja besser unterwegs als andere Christen. Warum sollte ich noch mehr? Sollen zuerst die anderen auch mal? und wir geniessen unseren Wohlstand, den Reichtum und das Leben ist schön, aber als Christ passt es zusammen. Und ich glaube, der dritte Stolperstein ist, der Mensch als selbstgefälliges Wesen oder der Mensch als egoistisches Wesen. Der Mensch, der oft gar nicht will, sich auf Gott ausrichten. Der Mensch, der, sagen wir jetzt mal, Sünde im Leben geniesst. Der sagt, also eigentlich ist ja das schon noch ein Aspekt, den ich eigentlich noch gerne mache. Das will ich eigentlich nicht auslassen. Das will ich nicht aussperren aus meinem Leben. Drei so Charaktereigenschaften, die uns immer wieder davon abhalten wollen, uns ganz auf Jesus auszurichten. Den Fokus auf Ziel zu haben. Und ich glaube, wenn die Stolpersteine nicht ausgeräumt werden, dann passiert es, dass unsere Kurve, die Trendlinie abflacht oder sogar sich ins Gegenteil anfängt umkehren. Und genau darum ermutigt Paulus da die Korinther, lasst euch zurechtbringen. Das ist sein grosses Anliegen, das sehen wir immer wieder in den Briefen. Lasst euch zurechtbringen. Wörtlich heisst es eigentlich, lasst euch voll fertig machen. Jetzt müsst ihr da nicht an einen Balkanslang denken, hey, mach dich voll fertig. Sondern es geht mehr ein Vollkommenwerden, zum Vollfertigwerden, Vollendetwerden. Also, wir können es übersetzen, etwas in die angemessene Stellung zu bringen. Lasst euch in die angemessene Stellung bringen. Lasst euch in Ordnung bringen. Lasst euch herstellen. Das ist der Fokus von diesem Aufruf. Also, es geht in einem gewissen Sinn bei dieser Aufforderung darum, seht ihr es überhaupt auf der linken Seite? Lasst euch den Kopf zurechtdrücken. Und damit meint er natürlich das Wirken, wo Gott an den Christen wirkt. Setzt euch dem aus, liebe Altstädter, liebe Rheintaler und Korinther. Lasst euch den Kopf zurechtdrücken. Der Paulus hat die tiefe Überzeugung, das sehen wir auch am Anfang vom Philipperbrief, Philipper 1,6, wo er sagt, hey, ich bin überzeugt, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, dass der das auch wird vollenden. Der Paulus sagt, schau, ihr Christen, ihr habt selber nichts zu eurer Lösung beigetragen. Da hat jemand ein gutes Werk in euch angefangen. Und ich bin überzeugt, dass der, und das ist Jesus gewesen, das ist Gott, der durch den Heiligen Geist in euch wirkt, der wird das zur Vollendung bringen. Hebt daran fest, lasst euch zurechtbringen von Gott. Und spannend ist ja, der Paulus sagt da nicht, liebe Korinther, bringt euch zurecht. Es ist nicht etwas, was wir selber machen können. Es würde uns total überfordern, weil wir als Menschen können nichts dazu beitragen können. Sondern wir müssen uns immer wieder vor Gott begeben und sagen, Herr, ich will zurechtgebracht werden. Ich will mich auf dich ausrichten. Ich will auf dieser blauen Linie bleiben. Ich will aufs Ziel zulaufen. Bitte richte meinen Blick immer wieder neu aus. Bring du mich zurecht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie passiert der Prozess von dem Zurechtbringen? Wie funktioniert das im Alltag? Ich persönlich erlebe es in vier Bereichen. Ein Bereich sind für mich Predigten. Ich stehe ja nicht immer nur vorne, sondern ich darf auch Predigten hören. Und das sind für mich immer wieder Momente, wo Gott zu mir redet. Wo ich plötzlich merke, ich bin da auf eine rote Linie gekommen. Aber ich wollte ja das eigentlich nicht dulden in meinem Leben. Ich wollte etwas verändern. Ich erlebe das, wenn ich selber in der Bibel lese, in meinen stillen Zeiten, wie Gott zu mir redet und mir Sachen aufzeigt, die mir gar nicht bewusst sind. Oder wenn ich im Gebet mit ihm unterwegs bin, einen Themenbereich in meinem Leben diskutiere, das sind oft Gebetsspaziergänge, wo ich merke, da bin ich noch nicht durch. Da wurmt mich noch etwas und plötzlich offenbart mir Jesus etwas in meinem Leben, das falsch läuft. Und der vierte Bereich, und um den soll es heute Morgen hauptsächlich gehen, dass mich Gott zurechtbringt durch andere Menschen. Dass andere Menschen in mein Leben hineinreden und mir einen Punkt aufzeigen, wo ich auf einem falschen Weg bin. Gott nutzt für unsere Zurechtbringung andere Christen, die uns das Leben hineinreden. Und darum fährt der Paulus weiter und hängt da an, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen. Wir sollen uns ermahnen lassen. Andere Menschen in mein Leben hineinsprechen zu lassen, glaube ich, ist nochmal eine ganz andere Liga, als Gott in mein Leben hineinzureden lassen. Ich glaube, für uns Christen ist es einfacher zu sagen, Herr, red zu mir. Und dann lese ich die Bibel, als zu sagen, Herr, red zu mir. Und jetzt will ich mal hören, was mein Bruder zu mir zu sagen hat. Es ist einfacher, wenn es direkt über Gott kommt, als über mein Glaubensgeschwister. Aber auch diesen Weg nutzt Gott. Und nicht allzu selten. Ich glaube, zum einen spielt die Ermahnung, die Paulus da bringt, auf sich selber an. Dass er damit meint, hey, nehmt euch meine Ermahnung zu Herzen. Wenn wir Korintherbriefe lesen, Paulus hat viel ermahnt. Wenn wir all die anderen Briefe im Neuen Testament lesen, die Autoren haben uns immer wieder ermahnt. Sie haben die Gemeinde damals ermahnt, dadurch auch uns heute. Aber er meint im Gleichen auch, ermahnet euch gegenseitig. Ich habe euch da ein paar weitere Verse, die genau das Gleiche sagen. Der explizite Aufruf, ermahnet einander gegenseitig. Römer 15, 14, Philipper 2, 1, 1. Thessaloniker 5, 11, das ist der, den wir schon gehört haben von Michael, Hebräer 3, 13. Immer wieder der Aufruf, ermutigt, respektive ermahnet einander. Viele Stellen im Neuen Testament reden von dem. Und man kann sich natürlich dann fragen, ist das wirklich gesund? Ist das gesund? Kann das funktionieren, wenn plötzlich so ein Kritikgeist in unsere Beziehungen kommt? Wenn so ein Kritikgeist in die Gemeinde hineinkommt? Verhebt das wirklich oder bringt das nicht eher eine negative Stimmung? Jetzt ist meine Frage, hat jemand von euch eine Elberfelder Bibel da? Hast du den Vers auch in der Elberfelder Bibel gelesen am Anfang? Oder ist dir ein Unterschied aufgefallen zu dem Vers, wie ich ihn davor eingeblendet habe? Hast du nicht so eingetaucht? Wenn wir nämlich genau anschauen, ist spannend. In der Luther-Übersetzung steht, zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen. Und jetzt lesen wir das Gleiche in der Elberfelder Bibel und dann steht dort nicht mahnen, sondern ermuntern. Und wenn wir auf dieser Liste da vorne schauen, Philipper 2, 1. Thessaloniker 5, Hebräer 3, genau das Gleiche. Elberfelder übersetzt mit ermuntern, nicht mit ermahnen. Außer bei Römer 15, dort schreiben alle ermahnen. Woher kommt der offensichtliche Gegensatz? Oder wir empfinden es zumindest als Gegensatz. Der Grund dafür, und da gehen wir jetzt ganz kurz ins Griechische, liegt an dem Wort Parakalein. Ein Wort, das ich fantastisch finde, ist ein Wort, das viel gebraucht wird im Neuen Testament, das einen sehr grossen Bedeutungsspielraum hat. Als erstes bedeutet so viel wie jemanden herbeirufen, jemanden einladen, ihm zureden, ihn zu etwas bitten. Es bedeutet aber auch zu etwas aufrufen, ermahnen, zurechtweisen. Das ist das, was wir jetzt vorher gelesen haben. Es bedeutet aber auch ermutigen, ermuntern, trösten. Und so sind die Übersetzer natürlich herausgefordert, ja, welches Wort gebe ich jetzt wieder, wenn ich das Wort übersetzen muss? Und wir sind herausgefordert zu fragen, ja, welcher Aspekt stimmt denn jetzt? Geht es jetzt um Ermutigen oder geht es um Ermahnen? Und ich glaube, das ist genau die falsche Frage, das müssen wir gar nicht anfangen zu unterscheiden. Ich bin überzeugt, Ermutigen und Ermahnen im biblischen Sinn geht Hand in Hand. Das gehört zusammen. Das ist es miteinander. Auch wenn es für uns irgendwo im ersten Moment gegensätzlich wirkt, es ist das gleiche Wort und es meint letztendlich auch das Gleiche. Aber es kommt in unterschiedlichen Ausdrucksformen eben zum Ausdruck letztendlich. Schauen wir uns das Zurechtweisen, das Ermahnen mal etwas genauer an. Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, es geht nicht darum, dass der Michael jetzt kommt und möglichst jeden von euch gerade kritisieren kann. Und noch jeden irgendwo versucht, fertig zu machen und zu sagen, bei dir stimmt denn das nicht und du solltest da noch etwas ändern und über dich reden wir schon gar nicht erst. Das ist nicht der Sinn von gegenseitiger Ermahnung. Es kommt auf die Art und Weise an, wie wir Ermahnung aussprechen. Was der Fokus dahinter ist, was wir damit erreichen wollen. Das Wort Parakalein, der Wortstamm davon, den kennen wir nämlich auch von einem anderen Wort her. Parakletos oder Parakletos. Kommt das jemandem bekannt vor? Das ist das Lieblingswort, das Pastoren gerne mal in eine Predigt bringen, um zu sagen, wie gut sie Griechisch können. Das ist ein Wort, das Jesus für den Heiligen Geist braucht. Viermal im Johannesbrief. Er ist unser Paraklet. Das heisst, unser Beistand, unser Versorger oder unser Advokat, kann man es auch übersetzen. Unser Tröster, nicht Versorger, unser Tröster. Also, Heiliger Geist ist unser Beistand, der, der etwas bewirken will in unserem Leben. Er ist eigentlich das, oder er ist der, der genau das macht. Er ermutigt uns, er tröstet uns, er ermahnt uns aber auch. Das ganze Wirken Gottes in unserem Leben passiert durch den Heiligen Geist. Und er führt eigentlich genau das aus, was wir auch beauftragt sind dazu. Wir sollen einander ermutigen, respektive eben ermahnen, beistehen und trösten. Ermahnen, so wie es die Bibel versteht, hat eigentlich den Fokus, dass die Ermahnung, letztendlich zu einer Ermutigung darf werden. Dass wenn man da hingeht und mit jemandem redet und ihn auf einen blinden Fleck aufmerksam macht, dass man ihn ermahnt vor dem Weg, dass es nicht da weitergeht, sondern dass eine Trendwende passieren darf. Dass der Fokus wieder neu korrigiert wird. Ermahnung von dem Weg oder auf dem Weg ist Ermutigung zu dem Weg. Es geht Hand in Hand. Die Ermahnung ermutigt immer, den Blick wieder darauf zu richten. Ermahnung, wie es die Bibel versteht, ist letztendlich Beistand unter Mitchristen. Wir stehen einander bei und begleiten einander auf dem Weg vorwärts. Ermahnung ist nicht einfach Kritik und andere irgendwo kaputt machen. Wir haben auch die gleiche Aufgabe bekommen, wie der Heilige Geist in unserem Leben eigentlich auch bewirkt. Ich will das illustrieren an drei Beispielen. Der Coach, der den Spieler zu sich herbeiruft, er nimmt ihn sich zur Brust. Er ist an seiner Seite, vielleicht nimmt er ihn sogar noch in den Arm und dann erklärt er ihm und sagt, deine Taktik ist nicht zielführend. Er ermahnt ihn und sagt, versuch das und das. Er ermutigt ihn, einen gewinnbringenden Weg einzuschlagen, der Frucht bringen wird. Ein Beispiel aus der Bibel, aus der Natur. Der Reben, der zurechtgestutzt wird. Ein Prozess, der nicht angenehm ist, angewendet auf uns Menschen, dass wir gestutzt werden vom Weingärtner. Aber es dient dazu, dass die Sprosse wachsen dürfen, die wirklich Frucht bringen, die gute Frucht bringen. Und ein drittes Beispiel, die Erziehung. Eltern geben einem Kind Leitplanken. Auf das Beispiel bezogen, Leitplanken da rein darfst du dich bewegen, damit du da vorne kommst. Und wenn ein Kind Leitplanken übertritt, dann wird es zurechtgewiesen, wird es ermahnt. Nicht, weil man das Kind kaputt machen will, sondern weil man es ermutigen will, in diesem guten Weg hineinzubleiben. Und Gott offenbart sich ja uns als unseren Vater, der uns als Kind auf die Seite nimmt und uns zurechtbringen, ermahnen und ermutigen und uns Beistand geben auf dem Weg. Ermahnung ist Ermutigung. Ermahnung ist etwas, was in Liebe passiert, was auf gleicher Augenhöhe passiert. Wir sind gemeinsam auf einem Weg. Das Lexikon zur Bibel schreibt zum Thema Ermahnung Folgendes. Es ist ein gefährliches Zeichen, wenn diese gegenseitige Förderung in der Heiligung aufgehört hat. Es ist ein gefährliches Zeichen, wenn diese gegenseitige Förderung in der Heiligung aufgehört hat. Und da bewegen mich zwei Fragen. Leben wir das untereinander? Erleben wir das in unseren Gemeinden, dass wir uns gegenseitig ermahnen und ermutigen? Passiert das unter uns Christen? Und daraus natürlich die zweite Frage, lebe ich das in meinem eigenen Leben? Lebe ich das in meinem Leben, dass andere Christen mir ins Leben hineinreden dürfen? Dass ich das Gartentürchen auftue oder vielleicht am besten gerade dazu abbrechen und sage, hey, mein Garten ist dein Garten. Du darfst da hineinkommen und mir ins Leben reden. Und getraue ich mich, anderen in den Garten jetzt zu stehen, sorgfältig, wir wollen ja nicht Tulpen kaputt machen, aber da vielleicht mal ein bisschen graben, helfen zu gärtnern und Unkraut auszureissen. Wir haben vor 3 Wochen über einmütige Gemeinschaft nachgedacht, am 14. Juni. Ich glaube, einmütige Gemeinschaft ist nicht möglich, wenn wir das gegenseitige Ermahnen und Ermutigen nicht leben. Darum ruft uns die Bibel immer wieder dazu auf. Gott will uns unter anderem auch dadurch zurechtbringen, dass wir einander ermahnen und ermutigen. Das sollen wir leben. Und da kommt die grosse Frage auf, wie kann das im Alltag passieren? Wie können wir das im Alltag ganz konkret machen? Ich glaube, ein Punkt ist, wir müssen uns leiten lassen. Wir haben ja den Parakletos in uns, den Heiligen Geist in uns, der uns leiten und führen und will zeigen, wie machen wir das. Ich glaube, die Herausforderung ist mehr, wenn wir merken, es ist noch immer dran, etwas nachzufragen, etwas zu ermutigen, zu ermahnen, dass man denkt, oh, darf ich jetzt das? Kann ich das wirklich? Aber wenn wir es nicht wagen, dann werden wir keine Erfahrungen darin sammeln. Wir werden auch keine Fehler machen, die uns helfen, das nächste Mal besser zu machen. Lassen wir uns leiten da drin. Ein zweiter Punkt, Beziehungen leben. Wo wir keine gelebte Beziehungen haben, wird das nicht funktionieren. Meinem Nachbar, dem kann ich noch eher gehen und etwas sagen, in seinen Garten gehen und mit ihm reden, als dass am anderen Ecken von Altstädten möglich ist. Die werden die Polizei rufen, Hausfriedensbruch. Wenn wir in der Gemeinde keine Beziehungen leben, wenn wir nur am Sonntag halbwegs regelmäßig da sind, aber sonst keinen Kontakt haben, wie soll denn das funktionieren? Es wird sich niemand getrauen, uns etwas zu sagen. Und wir sollten hoffentlich auch den anderen nichts sagen. Wir brauchen gelebte Beziehungen. Und da wird die Lanze brechen für das Thema Hauskreis. Ich glaube, Hauskreis ist so ein wertvolles Gefäß, weil genau dort passieren die Beziehungen. Man lernt einander kennen, man lernt einander lieben und kommt die Basis über, um auch kritische Punkte ansprechen. Und ich will die zweite Lanze brechen für das Thema Zweierschaft. Das Zweite, miteinander unterwegs sein, nicht einfach nur eine Freundschaft haben, sondern ganz konkret eine Abmachung treffen und sagen, wir wollen einander ins Leben hineinreden. Seit ich Pastor bin, vor 10 Jahren, habe ich das angefangen, regelmäßig so Zweierschaften zu haben. Und es ist so ein Gewinn, gemeinsam auf dem Weg zu sein. Jemanden im Leben zu wissen, wo einem darf ins Leben hineinreden. Und man darf ihm auch ins Leben reden. Das ist eine riesige Bereicherung. Ganz konkret, was bedeutet das? Darum habe ich die Frage gestellt am Hans. Darum ist die Predigt mit dieser Frage überschrieben. Wie geht es dir eigentlich geistlich? Wann hast du das schon mal jemand gefragt? Wann bist du das schon mal gefragt worden? Ich habe das in den letzten Wochen ein paar Mal ausprobiert und ich war begeistert, wie tief ein Gespräch das gegeben hat. Ich weiss nicht, was es in den Leuten ausgelöst hat, als ich das gefragt habe. Weil, wie gesagt, es hat einen unangenehmen Touch. Aber es ist eine super Frage, um in ein Gespräch zu kommen und das ein bisschen austauschen, wo wir eigentlich stehen, geistlich. Selber auch zu reflektieren, den anderen noch besser kennenzulernen und dann mit ihm auf dem Weg sein, ihn auch zu unterstützen auf dem Weg. Gottes Wort hochhalten. Wie oft erlebe ich selber in Gesprächen, wenn mir jemand sagt, du, es fällt mir so schwer, dieser Person zu vergeben, ich bemühe mich nicht mehr weiter darum. Wie schnell tut man dann noch bestätigen, die Person, und sagt, ja, es ist schwierig und ja, ist vielleicht das Beste, wenn du mal versuchst, Abstand zu nehmen und so. Gottes Wort sagt ganz klar, ihr sollt vergeben. Das ist der Maßstab vom Wort Gottes. Und darum meine ich mit Gottes Wort hochhalten, den Fokus dann ausrichten und sagen, ja, es ist schwierig. Und gleich mutet es uns Gott zu. Komm, wir beten zusammen dafür, dass es dir gelingt. Wir wollen zusammen dafür kämpfen. Gottes Wort nicht plötzlich auf unsere Erfahrung abreißen und sagen, ja gut, dann leben wir es halt nicht mehr, wir strecken uns nicht danach aus. Immer Gottes Wort im Fokus lassen. Einander trösten und beistehen. Weil jeder von uns kennt die Wellenbewegung. Rot, blau, rot, blau. Und wir können andere Leute trösten und sagen, hey, Kopf hoch. Jeder von uns ist schon fehlgelaufen. Aber komm, wag den Turnaround wieder. Richten wir uns wieder aus auf Gott. Und womöglich will ich dir beistehen, wenn wir zusammenkämpfen. Ein ganzer Hauskreis, der betet für eine Person, die immer wieder am gleichen Ort vielleicht fällt, auf die rote Linie kommt. Man ist miteinander am Kämpfen, man betet miteinander, man ermutigt einander gegenseitig. Und da kommt der Aspekt vom Ermutigen, wie wir es verstehen, natürlich auch drin. Wo sagen wir einander, hey, mega cool, wie du dich entwickelst. Ich habe riesige Freude, zum Beispiel an Michi Fuhrmann, zu sehen, wie er sich entwickelt in dieser Zeit, als er angefangen hat zu moderieren. Jetzt steigt er im Unti ein, schnuppert ins Missionsteam rein. Es geht mir nicht darum, den Michael gross zu machen. Es geht mir darum, gross zu machen, wie genial es ist, im Leben von jemandem zu sehen, wie das Anliegen für Gott wächst und wächst und er sich danach ausrichtet, seinen Platz zu finden. Und das beobachte ich in vielen Leben von euch. Und ich glaube, ihr beobachtet das auch. Sagen wir das einander auch. Ermutigen wir einander auch und sagen, mega genial zu sehen, wie du auf dem blauen Weg bist. Und einander so ermutigen, auf dem Weg zu bleiben. Und so möchte ich dir zum Abschluss heute diese Frage mitgeben. Wie geht es dir eigentlich geistlich? Wir werden Zeit kurz haben, um über diese Frage nachzudenken. Und wenn die Frage etwas Unangenehmes in dir auslöst, wenn ich dir zu nahe getreten bin, dann wisch das nicht einfach weg, sondern überleg dir, warum. Was löst die Unangenehmes in mir aus? Warum? Ich finde, die Frage sollte unter uns Christen nichts Unangenehmes auslösen. Weil es ist eine Frage, die von gegenseitigem Interesse und Fürsorge prägt ist. Es ist nicht von oben herab, auch wenn ich auf der Bühne stehe, sondern wir sind als Geschwister unterwegs. Nehmen wir die Zeit als Vorbereitung auf das Abendmahl, das wir nachher haben, aber auch vor Prüfung oder wo wir mit Gott vielleicht etwas in die Ordnung tun, vielleicht auch gerade zum wieder neu sagen, ich will weg von der roten Trendlinie hin auf die blaue Trendlinie.